Buzzard, ein Podcast, alle Perspektiven.
Hallo und herzlich willkommen zum großen Wochenrückblick von Buzzard. Wie jede Woche haben wir in der Buzzard-Redaktion von Montag bis Freitag die unterschiedlichen Medienstimmen vom ganzen demokratischen Meinungsspektrum von links bis rechts für euch analysiert. Diesmal allerdings hört ihr mich hier alleine im Podcast, nicht wie sonst zusammen mit meinem Mitgründer Felix Friedrich im Gespräch, denn Felix ist jetzt gerade schon im wohlverdienten Osterurlaub. Diese Woche haben wir in der Buzzard-Redaktion über 100 Perspektiven aus mehr als 2100 deutsch- und englischsprachigen Medien für euch kuratiert. Und in diesem Podcast bekommt ihr jetzt das Destillat dieser Arbeit. Auch wenn ihr diese Woche also wenig Zeit hattet, euch in der Tiefe mit der Lektüre von den verschiedenen Medien zu beschäftigen, hier bekommt ihr innerhalb von sehr kurzer Zeit den Überblick und ihr könnt euch eine unabhängige Meinung bilden, transparent, unvoreingenommen und vielfältig. Diese Woche geht es bei uns hier im Podcast um die sogenannten RKI-Protokolle oder auch Corona-Protokolle, die gerade vor allem in den sozialen Medien für heftige Debatten sorgen. Außerdem sprechen wir über Israel und das UN-Votum für eine Waffenruhe in Gaza. Wir beschäftigen uns mit der Frage, woran die deutsche Wirtschaft krankt, und wir blicken mit euch auf ein Interview mit Stella Assange, der Frau von Whistleblower Julian Assange, die eben beschreibt, wie schwierig die Situation jetzt gerade für den ehemaligen Whistleblower in Großbritannien ist. Das sind unsere Themen heute beim großen Wochenrückblick mit Buzzard. Heute ist Donnerstag, der 28. März. Ich bin Dario Nassal. Redaktionsschluss für diesen Podcast war Donnerstag um 10 Uhr. Und jetzt geht's auch schon los.
Die wichtigsten Konfliktthemen der Woche.
Weil ich den Podcast hier heute ja alleine moderiere, habe ich mir etwas Besonderes überlegt. Und zwar habe ich bei unserem leitenden Redakteur im Buzzard-Team bei Sebastian Gartoff angerufen. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Sebastian, du scannst jeden Morgen ab 5 Uhr morgens die Medienlandschaft für Buzzard. Schaust dir an, was die großen deutschen Zeitungen und Zeitschriften zu den aktuellen Themen sagen, aber auch die internationale Medienlandschaft. Und deswegen haben wir uns für diesen Podcast was Besonderes ausgedacht und haben gedacht, wir rufen einfach mal bei dir durch, rufen an. Und du kannst uns mal so ganz kurz berichten. Wir haben bei Buzzard ja das Format Die Perspektive in 30 Sekunden. Wir versuchen es in diesem Fall mal in 60 Sekunden. Was waren so die ganz großen Konfliktthemen diese Woche?
Also ganz klar, Nummer eins stehen die RKI-Files, also die Protokolle aus den Krisenstabssitzungen des Robert-Koch-Instituts. Die hat das Alternativmedium Multipolar eingeklagt und die wurden nun veröffentlicht, teilweise geschwärzt. Diskutiert wird außerdem über die Vier-Tage-Woche. Die GDL hat sich ja mit ihrer Forderung durchsetzen können, 35-Stunden-Woche. Gleichzeitig hat auch die Linke ihr Konzept für eine Vier-Tage-Woche vorgestellt. Auch die Grünen sind auf der Linie dabei. Man kann sich denken, welche politischen Parteien das nicht so gut finden. Und natürlich ist es in Israel gerade spannend. Die Verhandlungen über eine Waffenruhe und Geiselfreilassungen sind Stand jetzt erstmal in einer Sackgasse. Gleichzeitig hat es auch erstmals eine UN-Resolution gegeben, die eine sofortige Waffenruhe gefordert hat. Erstmals hat sich die USA enthalten. Das sorgt natürlich auch für Verstimmung in den US-israelischen Beziehungen.
Vielen Dank. Wir waren knapp über eine Minute, aber ich denke, das lassen wir gelten. Das also ganz kurz die Woche in 60 Sekunden. Und jetzt starten wir auch schon rein mit unserem ersten großen Schwerpunktthema für diesen Podcast, und zwar die Debatte um die sogenannten RKI-Files. Der Streit um die teilweise geschwärzten Protokolle des Robert-Koch-Instituts, der sorgt gerade für heftige Debatten, vor allem auch in den sozialen Medien und jetzt zunehmend seit Beginn der Woche auch in den großen deutschen Medien. Und auch hier habe ich nochmal bei Sebastian nachgefragt. Sebastian, worum geht's bei dem Streit um die sogenannten RKI-Protokolle?
Ja, also während der Pandemie hat sich ja der Krisenstab des Robert-Koch-Instituts täglich getroffen über diese zu diesen Treffen wurden Protokolle angefertigt, die bis jetzt Verschlusssache waren. Das Online-Magazin Multipolar hat die Herausgabe nun juristisch eingeklagt. Und das ist erfolgt. Allerdings sind viele Passagen dieser Dokumente geschwärzt, was natürlich Diskussionen angeheizt hat, was soll da eventuell verheimlicht werden.
So ist es, denn das Alternativmedium Multipolar argumentiert jetzt, es hat möglicherweise eine politische Entscheidung gegeben, dass die Risikoeinschätzung des RKIs damals, also zu Beginn der Pandemie in Deutschland, am 17. März 2020 von mäßig auf hoch angepasst wurde. Wenn man sich jetzt ganz genau anschaut, was in diesem Sitzungsprotokoll steht, das eben veröffentlicht wurde, es ist vom 16. März 2020, da steht nämlich wortwörtlich: Am Wochenende wurde eine neue Risikobewertung vorbereitet. Es soll diese Woche hochskaliert werden. Die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald, und an dieser Stelle ist jetzt der Name geschwärzt, sobald XY sozusagen ein Signal dafür gibt. Ja, und das Alternativmedium, also Multipolar, der politische Block, die argumentieren jetzt eben, mit dieser geschwärzten Stelle sei ein Politiker gemeint, der dieses Signal gegeben habe. Deshalb sei die Risikobewertung also sozusagen durch politischen Druck möglicherweise motiviert gewesen und eben nicht durch wissenschaftliche Erkenntnisse. Man muss an der Stelle allerdings sagen, dafür gibt es keinen richtigen Beleg und deshalb widersprechen jetzt auch sehr viele Stimmen. Also erstmal hat das Gesundheitsministerium widersprochen, da hat eben auch nochmal Gesundheitsminister Lauterbach von der SPD klargestellt, hinter der Schwärzung stehe ein interner Mitarbeiter des RKIs und das RKI hat deshalb unabhängig von politischer Weisung gearbeitet. Klar ist, solange der geschwärzte Name nicht aufgedeckt ist, gibt es auf jeden Fall keinen direkten Beweis für die These von Multipolar und anderen Alternativmedien. Dieser Punkt ist also zunächst mal, muss man sagen, bis jetzt nur eine Verschwörungshypothese. Allerdings muss man an der Stelle auch sagen, haben die RKI-Protokolle eben auch weitere Punkte offengelegt und die sorgen jetzt für große Diskussionen. Denn die Dokumente zeigen eben, dass es innerhalb des RKI-Krisenstabs schon relativ früh Zweifel auch an ganz zentralen Corona-Maßnahmen gab und dass über die zumindest sehr kontrovers diskutiert wurde. Unter anderem wurde eben die Sinnhaftigkeit von Schulschließungen in Frage gestellt und auch klargemacht, dass es vielleicht gar nicht so einen großen Effekt haben könnte, aber viele negative Effekte auf die Gesellschaft. Dann wurde auch unter anderem eben über FFP2-Masken gesprochen. Da gibt es zum Beispiel auch eine Aussage von Oktober 2020. Da steht, es gibt keine Evidenz für die Nutzung von FFP2-Masken außerhalb des Arbeitsschutzes. Diese Einschätzung, die wurde dann später geändert vom RKI. Aber es zeigt eben, dass es sehr früh schon sehr kontroverse Diskussionen zu diesem Punkt gab. Genauso wurde auch die Herdenimmunität durch die Impfung schon früh bezweifelt. Da gibt es eben diese Stelle in den Protokollen vom 8. Januar 2021. Und da hat ein Teilnehmer dieses Krisenstabs eben die Frage gestellt, verabschieden wir uns vom Narrativ der Herdenimmunität durch Impfung? Also schon sehr früh, also im Januar 2021, denn erst im Dezember 2021 wurde dann schließlich vom Bundestag die Impfpflicht beschlossen für Gesundheitspersonal. Und ganz viel in dieser Debatte wurde natürlich über die Herdenimmunität auch debattiert, auch von Seiten der Politik wurde das teilweise als Argument verwendet. Und KritikerInnen sehen darin jetzt eben einen eindeutigen Beleg dafür, dass das RKI davon nicht überzeugt gewesen ist. Und gerade, dass eben das Wort Narrativ der Herdenimmunität hier verwendet wird, das sehen Kritiker auch als Beleg dafür, dass hier eben Narrative gesponnen werden. Wobei man an der Stelle vielleicht sagen muss, nur aus dieser einen Formulierung lässt sich das noch nicht ableiten. All das zeigt aus unserer Sicht bei BuzzAd jetzt also auf jeden Fall eindeutig nicht, dass hier Politik und das Robert-Koch-Institut unter einer Decke stecken. Also dafür gibt es eigentlich keinen handfesten Beleg. Man kann sogar sagen, dass die Protokolle eigentlich die Glaubwürdigkeit des RKIs gewissermaßen auch stärken, weil sie eben zeigen, dass das RKI ergebnisoffen über die verschiedenen Aspekte und die Maßnahmen diskutiert hat. Aber diese Protokolle zeigen eben doch auch, dass zumindest von Seiten des RKIs viele Maßnahmen durchaus auch schon früh in der Pandemie sehr umstritten waren. Während eben in der Medienöffentlichkeit und auch in der politischen Debatte gerade zu Beginn auch der Pandemie eben oft suggeriert wurde, die Maßnahmen sind wissenschaftlich fundiert und da gibt es absolut keine Zweifel und die sind irgendwie auch ein Stück weit alternativlos. Und gerade die großen deutschen Leitmedien, wir hatten das bei Buzzard ja auch tatsächlich täglich in der Zeit damals in der Redaktion beobachtet, die haben in der Pandemie, das muss man schon sagen, immer wieder auch mit erhobenem Zeigefinger argumentiert und MaßnahmenkritikerInnen oft auch so ein bisschen in eine Schwurbler-Ecke gesteckt. Und deshalb kann man schon auch sagen, dass Medien und auch politische Stimmen während der Pandemie durchaus Fehler gemacht haben und auch ein Stück weit Vertrauen verspielt haben. Und genau das argumentiert auch der Journalistikprofessor Klaus Meyer in einem Interview mit Redakteur Daniel Wirsching bei der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Und dieses Interview haben wir hier auch in der Buzzard-Ausgabe zum Thema mit dabei. Das fand ich sehr spannend. Klaus Meyer ist Professor für Journalistik mit Schwerpunkt Innovation und Transformation an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und er sagt, im Grunde haben Medien in der Pandemie drei große Fehler gemacht. Also erstens sei in den Medien zu wenig danach gefragt worden, ob die Maßnahmen der Regierung verhältnismäßig sind. Da sagt er, das wurde nicht kritisch genug thematisiert. Und die Protokolle, die wir jetzt gerade hier auch nochmal gehört haben, im Detail zeigen ja, dass in der Wissenschaft durchaus diese Diskussion sehr stark stattgefunden hat. Zweitens sagt er, zudem habe es in diesem Bereich an investigativen Journalismus gefehlt. Es sei beispielsweise gefragt gewesen, um die teuren Preise von Impfdosen und PCR-Tests zu hinterfragen. Zitat, dabei wurden Milliarden verschwendet, die wir noch lange als Schulden in den öffentlichen Haushalten mitschleppen, kritisiert Meyer. Zudem, das ist der dritte Punkt, haben sich Medien aus seiner Sicht zu stark auf negative und schockierende Berichte fokussiert. Ein Beispiel dafür seien die vielen Bilder von überfüllten Intensivstationen. Da sagte eben Meyer, zugleich gab es auch Intensivstationen im Normalbetrieb, die man im Fernsehen nicht sah. Und genau dazu habe ich auch noch mal eine interessante Anekdote. Und zwar eine bekannte Journalistin, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen kann, die auch für die ARD-Tagesschau arbeitet, hat mir genau das eben auch gespiegelt, dass sie Berichte über Intensivstationen gemacht hat und auch mehrere besucht hat und dann eben von der Redaktionsleitung, obwohl eben einige Ärzte wohl ihr scheinbar gesagt haben, die Situation ist gar nicht so dramatisch, dann viele Sachen rausgekürzt wurden und dieser Bericht dann anmoderiert wurde mit die Lage ist dramatisch und dann eben auch speziell die Ausschnitte ausgewählt wurden aus dieser Intensivstation, die eben Angst machen, wo man zum Beispiel auch einen jungen Covid-Patienten gesehen hat, während es auch viele Patienten gab, die auf dem Weg der Besserung waren und denen es eigentlich ganz gut ging, hat sie mir damals berichtet. Das heißt also, das zeigt zwar nicht, dass jetzt Medien eine versteckte Agenda haben, aber es zeigt eben oft, dass Medien dazu tendiert haben und auch weiterhin zum Teil dazu tendieren, Situationen zu verkürzen und auch stark auf Emotionen zu setzen, wie Angst, weil es eben Spannung erzeugt und weil es auch besser geklickt wird und mehr angeschaut wird. Und all diese Versäumnisse, glaube ich, sind wichtig zu debattieren, weil eben dadurch ansonsten Vertrauen in den Journalismus verspielt wird und auch damals verspielt wurde. Das ist eben auch das Argument von Journalistikprofessor Meyer. Er sagt, diese Berichterstattung habe es alternativen Medien ermöglicht, stärkeren Einfluss auf viele Menschen zu nehmen. Und deren Nutzerinnen und Nutzer wird der verantwortungsvolle Journalismus nicht mehr zurückgewinnen können, sagt Meyer. Denn die Alternativmedien seien für Kritiker der Maßnahmen aus seiner Sicht der einzige Weg gewesen, sich in ihren Zweifeln bestätigt zu fühlen. Der Anteil der Menschen, die etablierten Medien auf diesem Weg verloren haben, der sei deshalb nicht zu unterschätzen. Er sagt, das sind ungefähr 15-20% der Bevölkerung. Allerdings muss man an der Stelle auch nochmal sagen, diese sogenannten Alternativmedien, also der politische Block Multipolar, der ja die ganze Debatte jetzt befeuert hat, der ist eben auch nicht ganz unproblematisch. Wir haben uns einmal die Hintergründe angeschaut, da gibt es auch eine Buzzard-Analyse, die ihr in der App auch nochmal nachlesen könnt im Detail. Aber mal kurz zu den Hintergründen. Also Multipolar ist ein politischer Blog, der wurde nach einem Crowdfunding Anfang 2020 gegründet. Also ähnlich wie wir und auch zu einer ähnlichen Zeit eben durch ein Crowdfunding. Die Herausgeber sind einmal der Sozialwissenschaftler und freie Journalist Stefan Korinth. Und es gibt noch einen zweiten Herausgeber, das ist Paul Schreier. So, und Stefan Korinth ist eben unter anderem auch aktiv gewesen für Rubicon, hat für Rubicon geschrieben. Das ist ein Blog, der eben auch dem Verschwörungsmilieu zugerechnet wird und sich mittlerweile umbenannt hat. Daneben hat er auch für das linke politische Online-Magazin Telepolis geschrieben, aber auch eben für die evangelische Presseagentur. Und der zweite Herausgeber, Paul Schreier, Der war freier Journalist, unter anderem für auch den Blog Telepolis, aber auch für das medienkritische und tendenziell russlandfreundliche politische Online-Magazin Nachdenkseiten sowie für den WDR. Und Schreier selbst bezeichnet sich in einem 2019 veröffentlichten Buch als Putin-Versteher. Er ist außerdem Autor mehrerer Bücher zum 11. September, die MedienbeobachterInnen als, Zitat, intelligentere Vertreter sogenannter Verschwörungstheorien bezeichnet haben. Zudem muss man sagen, bei Multipolar selbst wurden in der Vergangenheit mehrere Beiträge veröffentlicht, die auch Verschwörungstheorien reproduzieren. Also unter anderem wurde eben Covid-19 mit einer herkömmlichen Grippe verglichen, ohne dass es eben wirklich wissenschaftlich fundiert begründet wurde. Es wurden auch zum Beispiel Mutmaßungen über Bill Gates geäußert, der mit seiner Stiftung angeblich eben Medien und Gesundheitsstimmen beeinflusst haben soll, ohne auch, dass das richtig bewiesen wurde. Auf Multipolar kommen auch immer wieder Gastautoren zu Wort, die auch teilweise sehr schwierige Aussagen treffen und Aussagen, die wirklich bis in dieses Verschwörungsmilieu reinreichen. Also zum Beispiel unter anderem kommt dort der umstrittene Autor Wolfgang Wodak zu Wort und der sagt eben, der Corona-Hype, dem liege keine außergewöhnliche medizinische Gefahr zugrunde. Das zeigt also, Multipolar ist hier an der Stelle kein neutrales Medium, sondern ist eben durchaus, hat eine eigene politische Orientierung, hat eine ganz klare Schlagseite bei diesem Thema. Leider also kein neutrales Portal, das hier investigativ Fehler in der Pandemie aufdeckt. Man kann also sagen, vieles in der Debatte um die RKI-Files geht in Richtung Verschwörungstheorie, weil man eben auch nicht weiß, wer steckt hinter diesen geschwärzten Passagen. Aber es ist durchaus begrüßenswert und vielleicht auch wichtig, wenn man sich den Journalistikprofessor jetzt nochmal ins Gedächtnis ruft, dass jetzt eben doch nochmal über die Versäumnisse in den Medien gesprochen wird und auch die Frage, ob Medien hier wirklich selbstkritisch mit diesem Thema umgegangen sind. Und diese Mediendebatte, die wollen wir uns jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen genauer anschauen. Wie selbstkritisch gehen denn die Medien jetzt mit diesem Thema um und wie werden die Veröffentlichungen der RKI-Protokolle in den Medien diskutiert? Also zunächst mal kann man sagen, ne, wir haben ja gerade die Hintergründe zu Multipolar gehört. Gerade vor diesem Hintergrund sind die Leitmedien erstmal sehr verhalten damit umgegangen. Es gab zunächst erstmal gar keine großen Berichte. Dann hat das ZDF darüber berichtet und dadurch ist dann auch die Diskussion in den Leitmedien zunehmend losgetreten worden. Zudem ist es eben in den sozialen Medien viral gegangen, weswegen dann auch mehr und mehr große deutsche Medien dazu Berichte und Faktenchecks veröffentlicht haben. Allerdings haben viele Medien eben betont, dass es eigentlich kein wirkliches Aufregerthema sei, weil eben nicht geklärt ist, wer hinter diesen geschwärzten Stellen in den Protokollen steht und weil dadurch auch nicht wirklich ersichtlich sei, dass Politik und Medien unter einer Decke stecken. Allerdings gibt es durchaus auch Leitmedien und große deutsche Medien, die argumentieren, nee, es ist schon richtig, dass jetzt hier eine Debatte angestoßen wird und diese Covid-19-Maßnahmen, die müssen wirklich schonungslos aufgearbeitet werden, eben weil sie so einen großen Einfluss hatten auf so viele Menschen in der Bevölkerung. Und dann gibt es natürlich die andere Seite, die sagen, eigentlich zeigen diese Protokolle gar nichts und im Grunde ist es doch gut, dass die Pandemie vorbei ist und warum jetzt nochmal die Diskussion aufmachen über die Maßnahmen, die eigentlich lange in der Vergangenheit liegen. Und da habe ich nochmal zwei Stimmen mitgebracht, die diese Seiten so ein bisschen genauer aufzeigen. Also einmal hier der Generalanzeiger, das ist eine Tageszeitung aus Bonn, da argumentiert die Journalistin Mai Dudin, die sagt eben, die Corona-Maßnahmen müssen schonungslos aufgearbeitet werden. Sie schreibt wörtlich, alles muss auf den Tisch und endlich schonungslos aufgearbeitet werden. Dass die RKI-Files nun teilweise geschwärzt in die Öffentlichkeit gelangt sind, das ist aus ihrer Sicht Wasser auf die Mühlen derjenigen Personen, die ohnehin schon kein Vertrauen mehr in den Staat haben. Durch dieses Verschweigen von Informationen werde die Gerüchteküche nur angeheizt. Deswegen wünscht sie sich eben auch, dass jetzt, und das will ja auch der Blog Multipolar, diese geschwärzten Stellen auch noch offengelegt werden. Sie sagt, zudem muss man sich eben in Erinnerung rufen, dass durch diese Maßnahmen, durch diese strengen Maßnahmen Freunde entzweit wurden. Dass es auch tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlassen hat. Schulen, Kitas und Pflegeheime wurden ja damals geschlossen und das sei für viele Menschen ganz und gar nicht leicht zu ertragen gewesen. Alles zusammen habe das letztlich eigentlich einen Spalt in die Gesellschaft getrieben und auch das Vertrauen in die Politik in manchen Kreisen wirklich nachhaltig zerstört. Deshalb findet sie, um dem entgegenzuwirken, sollte jetzt das Ganze schonungslos aufgearbeitet werden und egal was am Ende dabei rauskommt, es muss zumindest jetzt diese Debatte stattfinden und es muss sich auch wirklich darum bemüht werden, dass hier Aufklärung stattfindet. So, auf der Gegenseite haben wir hier zum Beispiel mal einen Artikel der Badischen Zeitung uns genauer angeschaut. Da argumentiert der Chefredakteur Thomas Fricker, die geschwärzten Passagen in den RKI-Files, die sagen eigentlich gar nichts aus. Er kann die hitzige Debatte deshalb eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen. Er sagte, man kann daraus nicht automatisch ableiten, dass das RKI in seinen Entscheidungen nicht frei gewesen sei. Wo man auch sagen muss, wenn man sich die Fakten anschaut, ist es tatsächlich so, das kann man nicht daraus ableiten. Es müsse jetzt erstmal ermittelt werden, was in diesen geschwärzten Passagen tatsächlich drin steht. Stand jetzt wisse das noch niemand. Und solange die Erklärungen eben nicht berücksichtigt werden, warum bestimmte Passagen in diesen Dokumenten geschwärzt wurden, das ist nämlich oft auch, um eben Personen zu schützen angeblich, sei eben die Debatte auch jetzt nicht wirklich gehaltvoll, weil man hat einfach die Fakten nicht vorliegen und es wird hier nicht ehrlich diskutiert, sagt er. Und deshalb sind auch aus seiner Sicht die Erklärungsansätze substanzlos, die hier gerade kursieren. Und er wünscht sich eine faktenbasierte Analyse der Zusatzdokumente. Und erst wenn das stattfindet, sagt er, dann kann man eben tatsächlich anfangen mit der Aufarbeitung und darüber auch eine ehrliche Debatte führen. Und dann gibt es eben auch nochmal hier zum Beispiel einen Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Politikredakteur Jasper von Altenbockum. Der sagt, der Albtraum ist vorbei und allein das zählt. Also hier wird eben argumentiert, dass wir doch eigentlich froh sein sollten, dass diese ewigen Grabenkämpfe jetzt endlich vorbei sind über die Corona-Maßnahmen. Man muss ja auch sagen, also wir haben das bei Buzzard ja über Jahre auch mit begleitet und es waren wirklich diese ewigen Endlos-Debatten, die auch viele, die hier zuhören, wahrscheinlich kaum noch hören können und wollen. Und das sagt eben auch Jasper von Altenbockum, dass man eigentlich froh sein kann und warum soll man jetzt die alte ideologische Gefechtslage nochmal erneut auspacken und jetzt wieder die Empfehlungen und Einschätzungen des RKIs auf die Goldwaage legen und nochmal diskutieren. An der Stelle muss man vielleicht aber auch sagen, um nochmal die FAZ ein bisschen einzuordnen, die haben während der Pandemie eigentlich in fast all ihren Leitartikeln, auch gerade dieser Jasper von Altenbockum, die Maßnahmen eben sehr stark verteidigt und waren da auch sehr kritisch gegenüber Menschen, die die Maßnahmen kritisiert haben. Also haben wirklich gesagt, die sind mehr oder weniger alternativlos, da müssen wir uns dran halten. Von daher ist interessant, dass jetzt zum Beispiel solche Medien wie die FAZ da nicht selbstkritischer sind und sich fragen, ob ihre damaligen Artikel vielleicht gerechtfertigt oder ein Stück weit übertrieben waren, sondern jetzt einfach hier sagen, hey, Schwamm drüber, wir sollten da nicht weiter diskutieren. Was kann man jetzt also konstruktiv aus dieser Debatte mitnehmen? Also aus unserer Sicht zeigt das eben, dass es wichtig ist, eigentlich auf Basis der Fakten zu argumentieren, die eben jetzt hier noch nicht vorliegen. Ne? Gleichzeitig ist es aber eben auch wichtig, das zeigt auch der Vertrauensverlust in Medien und Politik, dass die Debatte stattfindet und dass vor allem auch Medien selbstkritisch darüber nachdenken, hey, haben wir das damals vielleicht ein Stück weit zu unkritisch wiedergegeben, weil es eben doch das Leben von vielen Menschen nachhaltig beeinflusst hat. Man muss sagen, diese Debatte, wie sie jetzt gerade geführt wird, allerdings ist leider nicht besonders konstruktiv. Wir haben ja diese zwei Seiten. Einerseits die Leitmedien, die sagen, gut, es gibt hier keine Faktenbasis, es ist alles nur Verschwörungstheorien. Und auf der anderen Seite dann die Alternativmedien, die sagen, ja, uns wird hier nicht richtig zugehört und unsere Fragen werden nicht ernst genommen von den Leitmedien. Und das ist eben vielleicht auch nochmal eine interessante Beobachtung, die uns in der Redaktion aufgefallen ist, dass vielleicht auch beide Seiten möglicherweise leider gar kein Interesse daran haben, dass eine konstruktive Debatte wirklich stattfinden kann. Denn die Alternativmedien, die können eben jetzt sagen, ah, seht her, es ist gut zu ihrer Supporterbase quasi, die die Medien auch finanzieren. Das sind ja oft auch Crowdfunding-finanzierte Medien, mitgliederfinanzierte Medien. Die können sagen, seht ihr, die Leitmedien gehen nicht wirklich darauf ein. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diese kritischen Fragen stellen, dass wir eure Unterstützung haben und dass wir von euch finanziert werden. Denn die Fragen werden eben in den großen Medien nicht beantwortet. Also das ist sozusagen perfekt für die. Ne? Die Leitmedien wiederum, genau das gleiche Spiel, können darauf verweisen, dass die Alternativmedien wie Multipolar eben nicht seriös sind, weil die Fakten noch nicht auf den Tisch legen und somit eben die Legitimität dieser Medien in Frage stellen, anstatt eben über die eigenen Versäumnisse und die Kritik an der eigenen Arbeit mal zu sprechen. Ne? Auch das wäre vielleicht ja an der Stelle mal angebracht. Das muss man also sagen, leider gibt es von beiden Seiten kein Interesse an einer konstruktiven Debatte und das führt leider eben auch dazu, dass eben die Schuldzuweisungen gegenseitig nur lauter werden, anstatt dass jetzt die Chance genutzt wird, wirklich mal Aufarbeitung zu betreiben auf Basis der Fakten. In unserem zweiten Konfliktthema heute schauen wir auf den Streit rund um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und um die Diskussion rund um die drohende israelische Offensive im Süden des Gazastreifens in Rafah. Weiterhin gibt es da keine Einigung und es ist auch nicht klar, wie es weitergehen wird. Erstmals ist jetzt allerdings eine Einigung des UN-Sicherheitsrats verabschiedet worden und das ist ein Novum, denn um eine solche Resolution durch den UN-Sicherheitsrat zu bekommen, müssen die 5 ständigen Mitglieder in diesem Sicherheitsrat zustimmen oder zumindest kein Veto einlegen. Das sind die sogenannten Permanent 5. Dazu gehören Russland, China, Frankreich, Großbritannien und die USA. Und wie man sich vorstellen kann, ist das natürlich oft schwierig, denn gerade Russland, China und die USA haben natürlich sehr unterschiedliche sicherheitspolitische Interessen. Also zum Beispiel beim Angriffskrieg auf die Ukraine kommt es natürlich und wird wahrscheinlich auch niemals zu einer UN-Resolution, die durch den Sicherheitsrat geht, denn Russland legt da natürlich ein Veto ein. Und genauso war es bisher auch beim Krieg in Gaza, da haben eben die USA immer ein Veto eingelegt und sich somit auf die Seite Israels gestellt. Aber jetzt zum ersten Mal haben sie sich eben enthalten von dieser Entscheidung und deshalb konnte die Resolution verabschiedet werden. Auch hier habe ich jetzt nochmal bei unserem leitenden Redakteur Sebastian Gartow nachgefragt, der den Konflikt für uns diese Woche begleitet hat und sich in der internationalen Medienlandschaft umgesehen hat, wie dort die Perspektiven sind. Sebastian, worum geht es bei dieser Kontroverse?
Ja, es wird ja bereits seit Wochen und Monaten über die anstehende israelische Offensive in Rafah diskutiert. Die USA haben immer wieder das Vorhaben von Netanyahu kritisiert. Und nun ist es zum ersten Mal dazu gekommen, dass wirklich der UN-Sicherheitsrat sich für eine Waffenruhe ausgesprochen hat. Das ist bislang seit Kriegsbeginn noch nicht passiert. Es ist dadurch möglich geworden, dass sich die USA enthalten haben. Das verschärft natürlich das Stimmungstief zwischen USA und Israel.
Okay, vielen Dank für diesen Überblick. Sebastian, du hast ja die Woche über dir vor allem auch die internationalen Medien angeschaut. Wie waren denn dort jetzt die Reaktionen auf diese UN-Resolution?
Ja, gemischt. Natürlich, man kennt die beiden Seiten mittlerweile, die Argumente. Einerseits, ja, es braucht eine Waffenpause. Die Leute können sich nicht in Luft auflösen. Außenministerin Annalena Baerbock hat das ja auch bei ihrem Besuch im Nahen Osten nochmal bekräftigt. Auf der anderen Seite, nein, fatales Signal. Das gibt nur der Hamas einen Sieg. Israel muss die Sache zu Ende bringen. Das merkt man also in israelischen Medien, in deutschen Medien, in US-Medien. Werden die Argumente da ausgetauscht.
Und auf diese Medienperspektiven wollen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer eingehen. Es gibt also, kann man sagen, 2 Lager. Ne? Das eine Lager, das argumentiert eben, so wie Israel jetzt hier reagiert, also so empört über diese UN-Resolution und so wenig selbstkritisch, man muss ja sagen, ne? Also Israel hat jetzt erstmal auch diplomatische Reisen in die USA abgesagt. Ne? Das geht gar nicht, also dieses Verhalten sei undiplomatisch und bringe Israel im Grunde nicht weiter. Das ist so die eine Seite und die andere Seite argumentiert eben, dass die UN-Resolution genau der falsche Schritt sei, im Prinzip eigentlich nur der Hamas hilft. Auf der einen Seite haben wir hier einen Beitrag auch in der Buzzard-App mit dabei von dem linken und regierungskritischen israelischen Medium Haaretz, das ist eine der größten Tageszeitungen im Land, die wirklich sehr stark und sehr oft auch Netanyahus Regierung kritisiert. Und dort kommt jetzt ein ehemaliger US-Botschafter zu Wort, nämlich Daniel Kurzer. Und der fordert die israelische Regierung dazu auf, den USA besser zuzuhören. Er meint, wenn Netanyahu den USA zuhören würde, würde er eigentlich erkennen, dass die USA und Netanyahu die gleichen Ziele teilen. Denn laut Kurzer beabsichtigen die USA und Israel beide, die Hamas so weit zu schwächen, dass die Hamas den Gazastreifen nicht mehr regieren kann. Also das ist ja absolut im Interesse der USA. Und auch die USA wollen, dass Israel dadurch nicht bedroht werde. Ebenso, meint er, sind beide Partner ja eigentlich daran interessiert, dass die Geiselbefreiung klappt, unter Bedingungen, die für Israel akzeptabel seien. Und, sagt er auch, Netanyahu und Biden teilen das Ziel, dass humanitäre Hilfe ungehindert zur palästinensischen Zivilbevölkerung durchgelassen werde, argumentiert zumindest Kurzer. Er betont damit, dass es eben eigentlich Gemeinsamkeiten gibt zwischen der amerikanischen und israelischen Regierung Aber er appelliert eben auch so ein Stück weit an Netanyahu und an seine Regierung, dass er dafür denn der US-Seite ein bisschen mehr zuhören soll und auch ein bisschen offener sein soll für die Kritik, die aus den USA kommt. Er sagt, dass Netanyahu nicht erkennt, dass die beiden Regierungen die gleichen Absichten hege wie Netanyahu selbst und dass eigentlich die USA weiterhin dicht an der Seite Israels stehen. Das sei eigentlich eine Beleidigung, meint er. Und es sei ein Indiz dafür, dass Israel nicht richtig zuhört. Zuhören, betont er nochmal, sei das wichtigste Instrument der Diplomatie. Und er empfiehlt also jetzt hier Israel auf den diplomatischen Pfad zurückzukehren. Also wie gesagt, nicht eben so zu reagieren, dass jetzt hier diplomatische Reisen abgesagt werden und den USA zuzuhören, damit man eben gemeinsam jetzt eine sinnvolle Lösung findet. Auf der anderen Seite, ist auch ganz spannend, haben wir hier nochmal auch einen Beitrag aus Israel mit dabei, und zwar vom Jewish News Syndicate. Das ist eine große israelische Nachrichtenagentur, die sitzt in Jerusalem und die wird politisch als Mitte-Rechts eingeordnet, also verteidigt auch oft die Linie von Netanyahu. Und dort argumentiert der Chefredakteur Jonathan Tobin, er meint, diese UN-Resolution, die sei im Prinzip ein großer Sieg für die Hamas und für die Verbündeten im Iran. Denn, dass jetzt ein Ende des Krieges gefordert werde zwischen Israel, das bedeutet eben auch, dass Israel im Prinzip das Ziel aufgeben muss, die Hamas aus dem Gazastreifen zu eliminieren. Und er warnt eben, dann gäbe es für die Hamas im Prinzip keinen Grund, die von ihr kontrollierten Teile des Gazastreifens wirklich abzugeben. Wenn jetzt also ein Waffenstillstand langfristig erzielt werde, dann würde sich an der Situation im Gazastreifen aus seiner Sicht langfristig nichts ändern, weil die Hamas eben dort weiterhin die Kontrolle behält. Und zudem meint er auch, warum sollte die Hamas dann überhaupt bereit sein, Geiseln freizulassen? Also hätten die noch weniger Anreiz, meint er. Und deshalb meint er, ist es wirklich ein Problem für die Sicherheit Israels, dass jetzt hier diese UN-Resolution durchgesetzt wurde. Und er sieht es auch als grundlegenden Verrat an der Allianz zwischen den USA und Israel. Ein Verrat, der dazu führe, dass die Hamas mit Mord davonkomme. Das also so die ganz lautstarke Antwort aus Israel, von der rechten israelischen Seite. Spannend fanden wir dann in diesem Zusammenhang noch eine Analyse von Forward, das ist eine Zeitung für US-amerikanische JüdInnen, die sitzt in New York. Und da argumentiert nämlich Alex Lederman, dass Netanyahus Zorn im Prinzip zurückgeht auf eine lange diplomatische Geschichte von Israel und deswegen auch gar nicht so sehr an der UN-Resolution selbst liegt, sondern einfach prinzipiell eine politische Linie von Israel ist. Alex Lederman, muss man sagen, ist ein politischer Analyst, der speziell mit seinen Analysen zum Israel-Palästina-Konflikt in vielen US-Medien Beiträge veröffentlicht. Unter anderem beim CNN, beim Time Magazine oder wie eben auch hier bei dem Magazin Forward. Und er sagt, große Teile der Weltöffentlichkeit haben Israels nationale Bestrebungen und sein Recht auf Sicherheit lange Zeit abgelehnt oder heruntergespielt. Das habe Israel dazu veranlasst, Kritik aus dem Ausland, ob sie jetzt legitim ist oder nicht, mit Spott zu betrachten. Und in diese Kategorie fällt für ihn auch Netanyahus Reaktion auf die UN-Resolution. Frei nach dem Motto, die Welt hasst uns sowieso und es ist der Welt auch egal, ob wir leben oder sterben. So sieht eben Netanyahu auch keinen Grund dafür, den Konflikt zu beschwichtigen oder irgendwie auf diese UN-Resolution einzugehen. Deswegen meint er, kann diese trotzige Zurückweisung der internationalen öffentlichen Meinung von Netanyahu auch mit dieser Geschichte erklärt werden. Und das fanden wir es eigentlich doch eine spannende Einsicht, weil man sich ja schon manchmal fragt, okay, wenn jetzt selbst der UN-Sicherheitsrat, der sich so selten einer Meinung ist, wenn selbst der jetzt so stark Netanyahu kritisiert, dann müsste er doch irgendeine Form von Selbstkritik zulassen. Aber das liegt eben daran, dass es seit sehr, sehr vielen Jahren oft schon die israelische Linie war und dass es auch so ein bisschen das israelische Selbstbild ist, dass die Welt gegen sie gestellt ist und gegen sie betrachtet ist. Gleichzeitig meint er eben auch, ist es natürlich auch innenpolitisches Kalkül, denn damit kann eben Netanyahu nochmal den Support fürs eigene Lager stärken, indem er eben sagt, seht her, die ganze Welt ist gegen uns und richtet sich gegen unsere Sicherheitsinteressen. Aber er macht eben auch klar, Israel müsse irgendwie langfristig auch dann den Preis für diese trotzige Zurückweisung zahlen, Denn damit manövriert sich Israel eben natürlich auf internationaler Bühne ins Abseits. Und das sei ein Problem, auch vor allem für die Verhandlungen rund um den Geiseldeal. Und wenn jetzt auch die Unterstützung der USA zurückgeht, worauf zumindest auch diese Enthaltung hindeuten könnte, ne, dann könnte das natürlich katastrophale Folgen für Israel haben. Soweit die Medienperspektiven. Abschließend haben wir nochmal die Frage an Sebastian gestellt, der das Thema in der Redaktion begleitet hat. Sebastian, was ist deine Einschätzung? Ist es absehbar, wie es jetzt weitergeht?
Das wird sich alles, ist alles abhängig davon, was jetzt in Israel wirklich passiert. Also kommt es zur Rafah-Offensive? Wenn ja, mit welchen Folgen? Das wird sich auch die weitere Berichterstattung dominieren. Bislang sehen wir einfach nur, Israel will wohl an der Offensive auf Rafah festhalten. Bislang ist es dazu noch nicht gekommen. Gleichzeitig scheinen die Verhandlungen mit Hamas in der Sackgasse zu stecken. Netanyahu hat dazu zuletzt auch die UN-Resolution mitschuldig gemacht. Also es bleibt spannend.
Hintergrund der Woche.
Wir kommen zu den spannendsten Perspektiven der Woche und im Hintergrund der Woche schauen wir uns dieses Mal eine Analyse vom Bayerischen Rundfunk an. Die kommt von den Redakteuren Adrian Dittrich und Janina Lückhoff. Und zwar haben die recherchiert, welche Faktoren zur Wirtschaftskrise in Deutschland beitragen. Und das ist deshalb besonders spannend, weil es einfach eine umfassende Analyse ist, die mir auf einen Blick zeigt, woran es eigentlich überall hakt in Deutschland und was man vielleicht auch machen könnte, um das Klima zu verbessern. Der aktuelle Aufhänger ist natürlich die aktuellen Prognosen. Es gibt jetzt diese Woche die Prognose der 5 großen Wirtschaftsforschungsinstitute, die jetzt in ihrer gemeinschaftlichen Frühjahrsdiagnose dieses Jahr lediglich 0,1% Wachstum gegenüber dem Vorjahr erwarten. Das sind also düstere Aussichten, deswegen wurde diese Woche auch in den Medien in Deutschland viel über die Wirtschaftslage in Deutschland diskutiert und in diesem Zusammenhang haben wir unter anderem auch diese Perspektive vom Bayerischen Rundfunk recherchiert. Dort haben die RedakteurInnen Adrian Dittrich und Janina Lückhoff mit verschiedenen ExpertInnen zur Wirtschaftslage in Deutschland gesprochen und sie kommen eigentlich zu dem Schluss, dass es 5 große Faktoren gibt, weshalb es gerade so düster aussieht für die deutsche Wirtschaft. Und zwar erstens die Weltlage, zweitens die Energieversorgung, drittens der demografische Wandel, viertens die Bürokratie und fünftens die Psychologie. Auf diese Punkte gehe ich jetzt hier nochmal kurz ein, um zu erklären, was dahinter steckt. Also erstens natürlich, der Welthandel insgesamt lahmt und zwar schon das dritte Jahr in Folge sinkt die globale Wachstumsrate. Das ist natürlich für Deutschland ein besonderes Problem, weil Deutschland eine Exportnation ist und das deshalb besonders stark zu spüren bekommt. Und man muss sagen, eben in einigen Bereichen hat Deutschland, anders als andere Exportnationen wie China, technologisch den Wandel ein Stück weit verschlafen. Das heißt also, während China jetzt trotz dieser schwierigen Lage es eben schafft, wieder Wachstum zu generieren, weil sie zum Beispiel in der Automobilindustrie jetzt extrem wachsen, hinkt Deutschland da eben hinterher und leidet jetzt unter diesem lahmenden Welthandel, weil es da nicht mithalten kann und weil es insgesamt eben schwierigere Rahmenbedingungen für eine Exportnation sind. Der zweite Punkt ist die Energieversorgung. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine gibt es natürlich seitdem Energieverknappung, weil jetzt kein russisches Gas mehr nach Deutschland fließt. Und dann kommt noch dazu, eben, dass jetzt der Atomausstieg beschlossen wurde und der Umbau hin zu erneuerbaren Energien. All das führt laut den ExpertInnen, die jetzt hier zitiert werden, eben zu Unsicherheit bei Investoren. Und das kann eben dazu führen, dass es eben eine Verunsicherung gibt und dass deswegen nicht klar ist, wie jetzt zum Beispiel die Energieversorgung in 6 oder 7 Jahren in Zukunft in Deutschland laufen soll. Deshalb gäbe es gerade auch weniger Investitionen in die Wirtschaft. Der dritte große Punkt ist der demografische Wandel. Hat man bestimmt auch schon oft mitbekommen, aber das kommt natürlich dazu, ne? Dass in vielen Bereichen leistungsbereite junge Menschen fehlen. Es gibt jetzt schon einen großen Fachkräftemangel und auch da sagen eben InvestorInnen, es ist nicht klar, wie sich das in Zukunft in Deutschland entwickelt. Vielleicht lässt sich ein Teil über Migration lösen und Zuwanderung, aber möglicherweise gibt es einfach nicht genug Fachkräfte hier in Deutschland und auch das eben dämpft die Erwartungen. Vierter Grund ist die Bürokratie. Auch da monieren die ExpertInnen, die zu Wort kommen, eben, dass es in Deutschland wirklich viel zu viele Regularien gibt, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Also hier wird zum Beispiel auch gesagt, gegenüber den Vorjahren ist die aus dem Bundesrecht stammende Belastung von Unternehmen, Behörden und Bevölkerung stark gewachsen. Das wird in dem sogenannten Jahresbericht des Normenkontrollrates nämlich gemessen, dass es eine Belastung gibt, die mittlerweile um 9,3 Milliarden Euro pro Jahr und einmalig um 23,7 Milliarden Euro gewachsen ist, weil es einfach sehr viele Vorschriften gibt. Und da sagt zum Beispiel Clemens Fürst vom IFO-Institut, dass die Wirtschaftspolitik da eigentlich Fehler gemacht hat, und zwar nicht die Ampelregierung, sondern die Fehler auch schon in den Vorgängerregierungen unter Merkel auch gemacht wurden. Und es wurde halt entschieden, dass größere Unternehmen durchgängig dazu verpflichtet werden, mehr und mehr zu dokumentieren. Das ist an sich jetzt erstmal nicht schlecht. Das Problem ist nur, dass manche dieser Dokumentation möglicherweise nicht unbedingt notwendig sind. Also Fürst zum Beispiel erklärt, Lieferungen aus Europa, aus den USA, da müsste man jetzt eigentlich nicht dokumentieren, ob da Kinderarbeit involviert sei, weil bei diesen Lieferanten eben klar sei, dass dort Kinderarbeit verboten ist. Trotzdem wird dort eben komplett sinnlos das detailliert dokumentiert. Er meint, es wäre dann sinnvoller, dort stichprobenartig zu prüfen, also wenn der Staat sich darauf fokussiert, als eben diese Dokumentationspflicht überall vorzuschreiben. Und das auf jeden Fall sei zumindest ein sehr großer Aufwand für Unternehmen, die in Deutschland tätig sind. Soweit Clemens Fürst. Und dann ist der fünfte Punkt, der genannt wird in der Analyse des Bayerischen Rundfunks, die Psychologie. Und zwar hat Ludwig Erhard, der sogenannte Vater des deutschen Wirtschaftswunders, damals eben auch schon gesagt, Wirtschaft ist zu 50% Psychologie. Und wenn man sich jetzt gerade so die Medienberichterstattung anschaut, ist natürlich ganz viel negative Berichterstattung über die schlechte wirtschaftliche Lage, über die Schuldzuweisungen von Regierungen und Opposition, über den Streit in der Ampelkoalition. Und all das, meinen eben jetzt auch hier die RedakteurInnen im BR, all das animiert natürlich nicht gerade zu großen Investitionen. Weder den einzelnen Verbraucherinnen, die vielleicht sagen, ja, jetzt spare ich mein Geld lieber erstmal, noch dem Unternehmer, der sagt, jetzt investiere ich hier in den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und das ist ja eben ein Problem. Also auch zum Beispiel Monika Schnitzer, die Wirtschaftsweise, die sagt eben auch, das Ganze wird natürlich nicht besser dadurch, dass ständig immer nur davon gesprochen wird, wie schlimm alles ist, dass ständig über die Regierung geschimpft wird, dass die Opposition nichts Besseres tut, als immer nur zu schimpfen, statt selber gute Vorschläge zu machen. Soweit also hier der kritische Kommentar der Wirtschaftsweisen. Und all diese fünf Faktoren zusammen tragen eben jetzt gerade dazu bei, dass die Situation schwierig ist in Deutschland.
Blick ins Ausland.
Bei unserem Blick ins Ausland beschäftigen wir uns nochmal abschließend mit dem Fall Julian Assange. Julian Assange ist ja der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks und ist als Whistleblower jetzt angeklagt und könnte in die USA ausgeliefert werden. Und er hat ja damals über WikiLeaks Kriegsverbrechen der USA im Irak unter anderem und auch in Afghanistan öffentlich gemacht. Ja, und hat aber dabei eben auch Geheimdienstinformationen veröffentlicht und deshalb ist er in den USA angeklagt. Und diese Woche gab es einen Teilerfolg für Julian Assange, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Und wir haben hier eine Perspektive dabei, die recht spannend ist, und zwar ist die von Assanges Ehefrau, von Stella Assange, die auch die Rechtsanwältin von Julian Assange ist. Es ist ein Interview mit ihr in der Frankfurter Rundschau und sie beschreibt einfach nochmal so als Blick ins Ausland, wie die Haftbedingungen für Assange gerade aktuell sind, in dem Hochsicherheitsgefängnis in England, in dem er sitzt. Und aktuell ist nicht sicher, wie es weitergeht. Also Julian Assanges Anwälte haben jetzt zumindest einen kleinen Teilerfolg erzielt, denn er hätte jetzt ausgeliefert werden sollen, aber das oberste Gericht in London hat eben entschieden, er darf in Berufung gehen. Der Berufungsantrag, der gestellt wurde, dem wurde zwar in 6 von 9 Punkten widersprochen oder 6 von 9 Punkte wurden abgelehnt, aber es gibt eben 3 weitere Punkte, bei denen Assange eben entsprechende Garantien von der US-Regierung und dem britischen Innenministerium fordert, unter anderem, dass ihm nicht die Todesstrafe drohen darf, dass ihm Garantien gegeben werden sollen, dass er einen fairen Prozess bekommt, so als sei er US-Bürger. Und ja, zu diesen 3 Punkten möchte jetzt das oberste Gericht in London zumindest eine Antwort abwarten der US-Regierung. und möchte wissen, ob es da eben jetzt entsprechende Garantien gibt, auch vom britischen Innenminister. So, soweit der Fall. Das heißt, eine abschließende Entscheidung wird es dann erst in einer weiteren Anhörung am 20. Mai geben. Erst da wird man wissen, ob Assange tatsächlich ausgeliefert wird. Aber zumindest für den Moment können alle Assange-Anhänger nochmal kurz aufatmen und auch vor allem das Anwaltsteam rund um den 52-Jährigen. Und in dem Interview mit der Frankfurter Rundschau ist es einfach spannend, es ist auch bedrückend. Man muss an der Stelle natürlich sagen, Assange ist nicht der einzige politische Gefangene. Es gibt natürlich ganz viele politische Gefangene, die jetzt auch nicht sehr bekannte weiße Männer sind, wie Julian Assange, die unter schrecklichen Bedingungen inhaftiert sind weltweit. Und natürlich liegt sehr viel Medienaufmerksamkeit auf dem Fall Assange. Gleichzeitig muss man auch sagen, es ist natürlich ein wichtiger Fall, weil diese Aufdeckungen, die Assange ermöglicht hat, letzten Endes eben sehr, sehr wichtig waren, um diese Kriegsverbrechen der USA überhaupt festzustellen. Und sollte ihm tatsächlich der Prozess gemacht werden, drohen ihm 125 Jahre Haft in den USA. Also es ist wirklich keine rosige Zukunft, die ihm da möglicherweise bevorsteht. Und von daher ist es schon richtig, dass es hier auch einen großen internationalen Aufschrei gibt, zumindest aus unserer Sicht als Journalisten in der BASAT-Redaktion. Ja, und sie berichtet eben auch, dass seine aktuelle Lage sehr, sehr hart ist und sehr, sehr schwierig. Na, also es ist wohl so, dass er in einer Zelle ist, die super klein ist. Also seine Zelle ist 2x3 Meter groß in diesem Hochsicherheitsgefängnis und dort muss er 21 bis 23 Stunden am Tag verbringen. Zudem hat er eben keinen Internetzugang. Er kriegt nur ganz kurze Besuche, 2x im Monat durch seine Familie oder Freunde, nur das ist erlaubt. Ansonsten ist er eigentlich weitestgehend von der Welt abgeschnitten. Unter anderem hat er eben auch erst nach einem Jahr eigentlich Zugang zu einem Computer bekommen. Und da hat er auch nur einen modifizierten Computer jetzt bekommen, mit dem er arbeiten darf. Da sind einige Tasten nicht benutzbar. Und auch die Software der Textverarbeitung ist entfernt. Das heißt, er darf keine Texte schreiben. Es ist sozusagen nur noch eine Art PDF-Reader, mit dem er Gerichtsdokumente lesen kann. Und die Antworten auf diese Gerichtsdokumente muss er dann am Telefon unter anderem an seine Frau, die ja auch seine Rechtsanwältin ist, durchgeben. Es ist also sehr schwer für ihn überhaupt, seine eigene Verteidigung hier unter diesen sehr, sehr harten Haftbedingungen vorzubereiten. Und unter anderem ist natürlich auch mental, muss es eine Folter sein, weil er eben ja sich nicht informieren kann, weil er wenig von der Welt mitbekommt, weil er total abgeschnitten ist auf diese Weise. Und seine Ehefrau Stella Assange, die sagt immer nochmal, ihr Mann sei jemand, der nach Wissen hungert und der die äußere Welt brauche, um die Dinge zu erforschen. Deshalb sagt sie, ist diese Form der Inhaftierung eine spezielle Grausamkeit für jemanden wie ihn. Man muss natürlich an der Stelle hinzufügen, wäre auch für jeden anderen eine sehr, sehr harte Haftbedingung. Wie es weitergeht, werden wir sehen. Wer das Interview im Original lesen möchte, an der Stelle nochmal der Hinweis. In der BASAT-App haben wir den Link zum Originalartikel und nochmal eine Kurzzusammenfassung. Ist auf jeden Fall ein spannender Einblick, der düster ist, aber der doch auch zum Nachdenken bringt, dass eben, ja, dass unter diesen Bedingungen jetzt jemand sitzt, der noch nicht mal verurteilt ist und wo noch nicht klar ist, ob er einen fairen Prozess bekommen wird. Wir werden den Fall weiter begleiten im Mai. Und damit sind wir am Ende unseres Podcasts mit dieser Ausgabe von dem Wochenrückblick von BASAT. Mein Name ist Dario Nassal. In der Redaktion für diesen Podcast waren Sebastian Gartow, den wir hier diese Woche zum ersten Mal im Podcast auch gehört haben, und Maria Zahn, die hier die Moderationstexte mit vorbereitet hat. Vielen Dank an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder einfach nur Ostergrüße dalassen wollt, dann schreibt gerne eine E-Mail an dario.nassal@buzzard.org. Ich verwalte die Fragen und das Feedback für die Redaktion und gebe das auch nochmal an die Redaktion weiter. Diesen Podcast gibt es bei uns natürlich nicht nur in der BASAT-App, sondern auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast, den wir hier einmal die Woche machen, gefällt, dann folgt gerne, klickt gerne den Subscribe-Button bei Podcast-Plattformen, damit wir mehr Follower auch auf den anderen Plattformen bekommen, und teilt den Podcast sehr gerne mit 3 Freunden, wenn ihr möchtet. Das würde uns sehr freuen. Das war's von unserer Seite. Wir wünschen allen eine frohe Osterzeit und hören uns nächste Woche wieder, beziehungsweise nächste Woche ist hier mein Kollege Felix Friedrich im Solo-Podcast. Da bin ich in den Osterferien und wir hören uns dann an dieser Stelle wieder in 2 Wochen. Bis dann.